das ist eine sehr spannungsreiche Beziehung. Und also der Untertitel dazu ist eine transnationale Geschichte. Es ist eben eigentlich auch eine historische Konstellation. Also wir haben uns ja heute so daran gewöhnt, dass mit Jugend so bestimmte Zuschreibungen einhergehen. Die Jugend muss vielleicht rebellisch sein, sie muss sich als Generation gegenüber älteren Generationen behaupten oder sich von diesen abgrenzen. Und auch mit Pop gehen wir davon aus, dass das eine jugendliche Angelegenheit ist und dass sich da bestimmte altersmäßige Gruppen repräsentiert fühlen. Ich zeige aber eigentlich, dass das eine ganz spezifisch historische Konstellation ist, die vorher gar nicht so unbedingt so war, weil Jugend am Kulturleben nicht in oder am offiziellen Kulturleben gar nicht so in dieser Weise bisher teilgenommen hatte in vorhergehenden Jahrhunderten, weil ihr schlichtweg die Kaufkraft fehlte, weil ihr die Freizeitbudgets, also die Lebenszeit fehlte, weil die Phase der Jugend auch viel kürzer war, bevor insbesondere junge ArbeiterInnen dann auch ins Berufsleben eingetreten sind. Und zum anderen auch diese Idee, dass Jugend ganz besonders aufmüpfig und rebellisch sein muss, ist eigentlich auch aus diesen Faktoren hervorgegangen. Und das muss heute zum Beispiel gar nicht mehr unbedingt so sein. Wir haben auch heute im Bereich von Popkultur eigentlich eher die älteren Menschen, die die größere Gruppe der Schallplattenkäuferinnen zum Beispiel sind. Also mir ging es darum zu zeigen, wie das entstanden ist und unter welchen Konflikten und Reibungsverlusten sozusagen diese Konstellation auch so zusammengekommen ist.
Das klingt ja aber auch nach bereits einer starken Historisierung in dem Sinne, dass sich diese Phänomene angeguckt werden als eben was sehr Aufgeladenes und dann muss man vielleicht da doch einiges revidieren. Du sagtest, so rebellisch war das gar nicht. Dennoch, zu Beginn auch der Forschung über Popmusik hat man ja schon diesen Bezug zur Jugend hergestellt und man hat sich Jugendkulturen in England und Amerika angeguckt, die das Hören und Spielen von Rockmusik in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen. Und das wurde dann auf Zusammenhänge mit Kriminalität untersucht. Was hat sich denn da getan in den letzten Jahrzehnten methodisch, wenn man sich dieses Verhältnis zwischen Jugend und Popkultur anguckt?
Ja, da hat es einige Verschiebungen gegeben. Also wie du richtig sagst, gab es eben anfänglich diese Zuschreibung, dass man sich das sehr stark angesehen hat als eine Art von Rebellion, als auch unter dem Generationenparadigma, als eine generationelle Äußerung. Also Popkultur grundsätzlich wurde eben von der nachfolgenden Generation neu definiert und dann eben auch alles eigentlich eingerissen, was die vorhergehende Generation so aufgebaut hat. Das ist so auch nicht ganz falsch, aber gerade in dieser frühen Zeit, die ich mir angesehen habe, die deswegen so interessant ist, meiner Ansicht nach, weil dort die Konflikte eben auch noch sehr, sehr heftig ausgetragen wurden und auch in gewisser Weise idealtypisch. Also das ist dann immer wieder in vielleicht auch abgeschwächten Formen wiederholt worden, teilweise auch ein bisschen rituell wiederholt worden, irgendwann auch von der Musikindustrie schon ein bisschen auch forciert worden, weil man darin auch ein aufmerksamkeitsförderndes Element gesehen hat, beispielsweise schon mit pejorativen, abwertenden Selbstbezeichnungen gleich anzutreten, wie etwa Punk, in dem, was ja eigentlich ein Schimpfwort war. So konnte man auch die Aufmerksamkeit ein bisschen auf bestimmte Phänomene lenken. Und also inzwischen sind eben auch HistorikerInnen am Thema und gucken sich an, wie sich ja insgesamt die Sache zur Gesamtgesellschaft verhält. Und was uns da eben auch auffällt, ist, dass es gerade in den 50er, 60er Jahren keineswegs ganze Generationen waren, sondern erstmal auch Musik sehr, sehr spezifisch gehört worden ist. Mittelschichten haben eher Jazz gehört. Gymnasiasten hätten damals in aller Regel überhaupt noch gar keinen Rock'n'Roll gehört. Auch bestimmte andere Gewissheiten, etwa die Entgegensetzung vom Schlagergenre und vom Rock'n'Roll, kann man so kaum halten, weil man sieht, dass in den als unten gedachten Schichten, also in den nicht so gut ausgebildeten jungen ArbeiterInnen oder auch Lehrlingen, dass da zum Beispiel Leute sowohl in Schlagerclubs als auch in Rock'n'Roll-Clubs, Fanclubs, gleichzeitig Mitglied sind. Also da hat sich so einiges getan, wo man im Detail auch genauer inzwischen hinguckt.
Und wie würdest du denn jetzt aus dem Jahr 2019 heraus dann die politischen Potenziale von sowas wie Punk beschreiben in der Rückschau auf die Vergangenheit?
Naja, also es gibt natürlich eine bestimmte klare Politisierung von bestimmten Teilen, meistens eher kleinen Teilen innerhalb popkultureller Phänomene. Das beginnt für meine Begriffe in der Mitte der 60er Jahre, schon mit dem Protestlied, mit der sogenannten Liedermacherkultur, die aber ihr Äquivalent auch hat in den USA, etwa in den Folksongs von Pete Seeger und anderen, die ganz klar politisch auch antreten und im Lied eine Möglichkeit sehen, gesellschaftliche Verhältnisse zu kritisieren. Es gibt dann Ende der 60er Jahre, da entsteht auch überhaupt dieser Begriff erst, den Milton Jinger, ein amerikanischer Soziologe, stark macht, der Counterculture, also im Unterschied zu vorhergehenden Subcultures, die eher eben kleinere Subgruppen der Gesellschaft sind, jetzt welche, die sich dezidiert gegen gesellschaftliche Normen richten. Und das ist natürlich dann auch in anderen nachfolgenden Bewegungen, in der Hippie-Bewegung, die ja die 70er Jahre hindurch auch recht erfolgreich ist, im Punk, allerdings auch gar nicht von Anfang an. Punk wird die ersten Jahre erstmal als Jugendgewaltphänomen diskutiert, bevor dann Teile der Hausbesetzerszene und dezidiert politische Gruppen auch den Punk-Stil übernehmen. In den Ursprüngen ist das noch gar nicht so richtig klar. Da wird ja auch das Hakenkreuz als Schocksymbol noch ganz unbefangen getragen. Also das ist verschiedensten Jugendkulturen immer wieder eingeschrieben, meistens eher einem kleineren Teil von bestimmten politischen Avantgarden. Mir ging es jetzt in meinem Buch aber auch darum, diese frühen Sachen, die davor passieren, auch mal politisch zu lesen, weil für meine Begriffe viele der gesellschaftlichen Lockerungen gar nicht so sehr auf jetzt artikulierten Verlautbarungsprotesten beruhen, etwa in der 68er-Bewegung, wo man ja auch sehen muss, dass die auch wiederum, wir haben uns auch so an diesen Begriff der 68er-Generation gewöhnt, aber eigentlich sind das eben artikulierte Verlautbarungsproteste von Bildungsschichten, vor allem von akademischen Schichten an den Universitäten, von Studierenden. Und mir ging es darum zu zeigen, dass eben auch schon in der Arbeiterkultur, in der breiteren Mittelschichtenkultur, schon seit den Spätfünfzigern bis zur Mitte der 60er hin, vielleicht noch gar nicht bewusst politisch, aber doch um ganz viele Lockerungen gerungen wird, auch mit Autoritäten bei Aufläufen im öffentlichen Raum, wo Jugend als Gruppe sichtbar werden möchte, wo Leute aus Nichtbildungsschichten auch massiv durch Fanclubs einfordern, die Repräsentation ihrer Musik etwa im Rundfunk unter großen Konflikten gegen die Sendeverantwortlichen und allmählich dann eben da überhaupt erstmal ein Bewusstsein entsteht dafür, dass man vielleicht auch in einer demokratischen Gesellschaft nicht mehr die als unten gedachten Schicht oder eben auch die jungen Menschen irgendwie erziehen muss, vielleicht auch zu einem guten Geschmack, den die Eliten für sich beanspruchen, umerziehen muss, sondern dass die auch ein Recht auf Repräsentation im Rundfunk, im Fernsehen, auf dem Zeitschriftenmarkt haben. Das geht zum Teil auch mit Kommerzialisierung einher, führt aber auch zu solchen Sachen, dass die Bravo, der man ja heute auch assistiert, dass sie in der damaligen Zeit mit dezidierten Vorstellungen des Kontrollkörpers, des Militärischen gebrochen hat, dass sie mit Aufklärung am Anfang überhaupt das zum öffentlichen Thema gemacht hat. Und die ist sozusagen gleichzeitig kommerziell, entfaltet aber auch eine ungeheure Wirkung. Anfang der 70er Jahre hat die etwa eine höhere Auflage als der Spiegel, hat aber bisher überhaupt gar nicht auch bei HistorikerInnen so diese Aufmerksamkeit bekommen, die etwa der Spiegel selbstverständlich hat, der als Quelle benutzt wird. Und mir ging es eben darum, diese Sachen, die vielleicht ein bisschen schwerer hervorzuziehen sind, auch einmal in den Mittelpunkt auch einer politischen Betrachtung zu stellen.
Jetzt hast du vor allem auch nationenübergreifend gearbeitet. Was macht das denn für eine Perspektive auf dieses transnationale Studieren von Popkultur in der Jugend?
Ja, das ist mir recht wichtig gewesen, weil es mir auch darum ging, aufzuzeigen, inwieweit die Popkultur auch ein Faktor und sowohl Ergebnis als auch Faktor der Internationalisierung von Kultur ist. Und wir haben uns bisher in der Geschichtswissenschaft ja etwas an so eine Denkfigur gewöhnt, nämlich an die Amerikanisierung. Und da wurde Populärkultur allgemein als so eine Art Transfer, der von Amerika in den Rest der Welt passiert, dargestellt. Das ist auch eine sehr deutsche Perspektive, weil in der Tat die Verbindungen zumindest in der Bundesrepublik zu Amerika hier sehr groß waren, auch durch die Anwesenheit von GIs und auch durch bestimmte Förderungen etwa des RIAS oder anderer Rundfunksender, die amerikanisch dominiert waren. Und damit ging auch gleich schon eine Erklärung einher, dass man gesagt hat, die Heftigkeit dieser Konflikte, in der man die Jeans abgewertet hat, in der man versucht hat, mit Musikverboten den Rock'n'Roll zu regulieren oder bestimmte andere Musikstücke auch zu boykottieren und so weiter, das wurde damit erklärt, dass eben das eine Repräsentation von Amerika ist, die in dem Land unerwünscht war, wo die älteren Menschen sich noch im Nationalsozialismus sozialisiert waren. Ich habe dieses Untersuchungsgebiet jetzt aber mal ausgeweitet auf England und Frankreich, wo die älteren Alterskohorten ja gar nicht mit dem Nationalsozialismus sozialisiert waren, und auch auf Amerika. Und das Interessante ist, dass auch in Amerika die Jeans kriminalisiert wird, dass auch da der Rock'n'Roll unter richtig schwere Attacken einer breiten gesellschaftlichen Front bis hoch zum von Kirchen, Religionsgemeinschaften bis hoch zur Bundespolizei, zum FBI kriminalisiert wird in der zweiten Hälfte der 50er Jahre. Und der Grund kann ja schwerlich in Amerika sein, dass man von diesen popkulturellen Phänomenen eine Amerikanisierung befürchtete. Die Amerikaner sind ja schon amerikanisiert. Und mir ging es darum, eher darum, eine Art Dezentralisierung auch zu betreiben, wo ich darauf geachtet habe, wie allgemein, ob nicht vielleicht genau diese Internationalisierung von Kultur in all diesen Ländern auch ein Grund dafür war, dass die Eliten, die sehr stark nationalkulturell gedacht haben, sich von dieser neuen Kultur bedroht gefühlt haben. Und darum habe ich eher auf das Hin und Her zwischen den Ländern geachtet, auch auf grenzüberschreitende Räume, etwa die Ätherräume des Rundfunks, die internationalen Netzwerke von Fanclubs oder auch sogar exterritoriale Räume. Wir haben also Piratensender in der Zeit, die außerhalb der Sieben-Meilen-Zonen in internationalen Gewässern auf Schiffen oder verlassenen Bohrinseln unterwegs sind und von da aus versuchen, Musik in die Länder hineinzusenden. Da hat man dann sehr viel komplexere Bewegungen, etwa ein Jugendprogramm, was von Radio Luxemburg in Frankreich produziert wird, in London auf Englisch in London ausgestrahlt, dann aber von einem britischen Militärsender wiederum in West-Berlin nachts ausgestrahlt wird, und dann können die Jugendlichen dieses englischsprachige, in Frankreich gemachte, aber in Luxemburg verantwortete Programm machen. Und da haben wir es mit sehr viel komplexeren internationalen oder transnationalen, einem Hin und Her zwischen den Staaten zu tun.
Und dennoch, wenn wir auf die nationalen Geschichten blicken, dann würde ich sagen, ist ja ein spannendes Phänomen sowas wie die Deindustrialisierung in Großbritannien, die einhergeht mit der Entstehung der Rave-Szene Ende der 80er, Anfang der 90er, wo man irgendwie sagen kann, da gibt es einen ganz starken Zusammenhang zwischen dem, dass die Minen geschlossen werden, dass so ein ganz großer Industriezweig abgebaut wird und die Jugend sich irgendwie ihre populäre Kultur aufbaut. Wie würdest du denn ein solches Phänomen beschreiben?
Es gibt natürlich immer ganz enge Zusammenhänge, und zwischen allgemeingesellschaftlichen Entwicklungen und diesen popkulturellen, also die Idee, da müssen wir als PophistorikerInnen auch manchmal gegen antreten. Ja, es gibt so die offizielle Geschichte, die harte Geschichte, Wirtschaft und Politik, und dann gibt es eben weiche Felder der Unterhaltung, das ist dann so das kulturelle Beiwerk, was nebenher läuft. Und ich bin der Ansicht, dass sich das so überhaupt gar nicht trennen lässt. Zum einen, also dieses Beispiel aus Nordengland ist sehr passend. Zum einen haben wir es natürlich sowieso damit zu tun, dass popkulturelle Räume eben auch ertrotzt werden müssen in einer von der allgemeinen gesellschaftlichen Raumordnung. Und da sind es auch in der von mir untersuchten Zeit, geht es ganz stark darum, wie treten junge Menschen im öffentlichen Raum auf, welche Plätze hat man ihnen dazu gewiesen, das ist mit Gesetzen verbunden, mit Ausgangssperren, wann dürfen Jugendliche überhaupt auf der Straße sein, wo dürfen sie sich aufhalten, da haben wir harte Polizei-Crackdowns, etwa in New York auf Jugendliche, die einfach nur an Straßenecken stehen oder gegen Tabakverbote verstoßen, gegen Alkoholverbote verstoßen. Wir haben in Deutschland etwa in bestimmten Arbeitervierteln von Großstädten massive Polizeikontrollen, wo man auch versucht, eben den Umgang mit populärer Kultur, der als eine Art Aneignung öffentlicher Räume empfunden wird, zu regulieren, etwa durch Kontrollen von Transistorradios, die damals ganz neu sind, mit denen Jugendliche mit sogenannten Henkelplärren oder Kofferheulen mit denen sie auf der Straße herumstehen. Da werden Kontrollen gemacht, die Geräte werden konfisziert, wenn sie bei der Post nicht angemeldet sind, und zwar in großer Zahl. Man hat einen harten Crackdown auf jugendliche Mopedfahrer, der auch mit Ordnungsverschärfungen, Gesetzesverschärfungen einhergeht. In Bayern wird etwa ein Gesetz gegen verwilderte Jugendliche erlassen, der sogenannte Halbstarkenparagraf. Also all diese Phänomene, die von kulturellen Praktiken sind ganz eng mit Politiken der Kontrolle und der Einhegung des öffentlichen Raums und eben auch der jugendlichen Menschen verbunden. Ein anderer Fall ist auch, dass ich mir auch genau angeguckt habe, eigentlich diese Zuschreibung, es gibt auf der einen Seite gibt es die Fakten und dann gibt es die Fiktionen, auch das ist kaum zu halten, weil viele dieser Klischees, ich habe gerade den Halbstarken erwähnt, also eine Art Bedrohungsszenario, eine negative Sozialfigur männlicher Industriearbeiter vor allem, der ist eigentlich schon ausgeformt worden sogar im frühen 19. Jahrhundert, im Vormärz der 1830er Jahre als literarisches Figur der Eckensteher. Ja, das ist so ein Klischee und das wird in den 50er Jahren aktualisiert, um die Jahrhundertwende auch schon mal, weil hier wieder Jugendliche, die in den demografisch sehr jungen Gesellschaften auftreten, als große Gruppe, als Bedrohung empfunden werden. Und da werden reale Vorfälle von Konflikten etwa im Kino fiktionalisiert, geraten von da aus aber unter diesen Begriffen, ich habe gerade den halbstarken Paragraphen erwähnt, auch wieder in Gesetze und Verordnungen. Also diese fiktiven, eigentlich ja, literarischen Erzählungen gestalten unsere reale historische Konstellation aus Gesetzen, aus parlamentarischen Debatten und so weiter die ganze Zeit mit, werden dann aber gleich auch wieder vom Kino, von Groschenromanen und so, auch von der Musik irgendwann aufgenommen und wieder weiterverarbeitet. Das ist ein ständiges Hin und Her zwischen Fakten und Fiktionen, die sich so als Sphären eigentlich gar nicht trennscharf auseinanderhalten lassen.
Jetzt ist populäre Kultur, Popkultur etwas, das in den 60er Jahren auch in den Fokus von linken Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern rückt. Und beispielsweise in Birmingham gesteht man da der Popkultur irgendwie große subversive Potenziale zu, dass da was an den Verhältnissen geändert werden kann, eben durch diese kulturellen Bewegungen. Dem, glaube ich, muss man heute entgegenhalten. Es gibt mittlerweile auch sowas wie eine rechte Popkultur und es zeigt sich immer wieder, wie stark die ökonomischen Strukturen bis in die kleinsten Verästelungen quasi der Popproduktion reichen. Wie blickt man denn dann jetzt im Jahr 2019 auf Popkultur mit eben diesen verschiedenen Theorieströmungen, die es dazu auch gibt?
Ja, also das ist eine lange Zeit sehr dominante These gewesen, die in den 70er Jahren entwickelte Subkulturtheorie vor allem aus dem amerikanischen stammend, schon etwas älter, verkürzt gesagt, die Idee war, dass wir in diesen nicht angepassten subkulturellen Formierungen eine Art von Widerstand, von Jugendwiderstand gegen die gesellschaftlichen kapitalistischen Verhältnisse haben. Das war damals auch die Hoffnung und auch ein bisschen die Notlage der Marxisten, die erklären mussten, warum der Aufstand aus der Arbeiterschaft ausbleibt. Und man hat dann gesagt, gut, wir müssen auf der Zeichenebene eben dieses nonkonforme Verhalten auch als eine Art von widerständigem Verhalten gegen gesellschaftliche Verhältnisse interpretieren. Inzwischen ist man, glaube ich, so ein bisschen von weg. Ich bin auch eher ein bisschen davon weg, weil mein Eindruck ist, dass jetzt auch in der konkreten Untersuchung von solchen Verhältnissen eigentlich oftmals die Handlungsmacht gar nicht so sehr von den Jugendlichen ausgeht bei diesen Konflikten, sondern das versucht es an vielen Einzelbeispielen zu zeigen. Ein ganz konkretes, anschauliches Beispiel ist, dass Mitte, Ende der 50er Jahre nach der Aufführung eines Rock'n'Roll-Films tanzen Jugendliche in einer mitteldeutschen Stadt irgendwo im öffentlichen Raum und es bildet sich eine Menschenmenge. Ein Mann, der Boxer ist, erkennt seine Tochter unter diesen jungen Tänzern, zerrt sie weg und verteilt ein paar Boxhiebe gegen die Jugendlichen, die ihn niederbrüllen mit Rock'n'Roll rufen. Dann schreitet die Polizei ein und verhaftet nicht etwa den Boxer, der da aggressiv geworden ist, sondern Jugendliche, weil sie sich im öffentlichen Raum ungebührlich benehmen. Also mein Eindruck ist, dass oftmals eigentlich dieser Druck und auch die Aggression eher von der Mehrheitsgesellschaft ausgeht. Und das zieht sich ja noch bis in die 60er, 70er Jahre hinein, wo es Berichte darüber gibt, dass etwa langhaarige junge Männer werden von Bauarbeitern mit Steinen beworfen, haben ungeheure Schwierigkeiten, irgendwie eine Anstellung zu finden, werden als Lehrlinge entlassen und so weiter. Also dass wir eine sehr repressive Gesellschaft hatten, wo die Jugendlichen eigentlich gar nicht so richtig aktiv dagegen vorgehen, sondern im Gegenteil, man geht gegen die Jugendlichen vor von Seiten dieser Gesellschaft. Also es ist ein bisschen eine leichte Verschiebung. Die Konflikte gibt es natürlich dennoch. Auch muss man sehen, dass eben natürlich auch innerhalb der kommerziellen Kultur viele dieser Formierungen überhaupt entstehen. Das geht Hand in Hand eben auch mit dem Interesse der Konsumindustrie, auch sehr schnell solche jugendlichen Moden aufzunehmen, etwa der Mod-Style aus England, der sofort von den Kaufhäusern in spezifischen Kollektionen umgesetzt wird, oder wenn man an den Begriff des Twents denkt, der damals also für junge Menschen neu belebt wird und auch markiert, dass hier die Jugendzeit eigentlich auch verlängert wird in die 20er Lebensjahre der Menschen hinein. Der bezeichnet auch damals nicht nur eine recht progressiv gestaltete Jugendzeitschrift, die aber natürlich auch sich auf dem kommerziellen Zeitschriftenmarkt behauptet, sondern sie bezeichnet auch ganze Konsumabteilungen in den Kaufhäusern, die sogenannten Twen-Abteilungen. Also das ist in vielerlei Hinsicht natürlich auch mit der kommerziellen Sphäre verbunden. Hier würde ich aber sagen, es sind auch bestimmte Ansätze der Subkulturtheorie durchaus auch immer noch gültig, die zeigen, wie eben solche Zeichen auch immer wieder umdefiniert wurden, wie Jugendliche versucht haben, sich bestimmte vorgefundene Artefakte anzueignen und in anderer Form dann zur eigenen Gruppenbildung zu verwenden, in Bricolagen oder in der Punkbewegung, wo man dann eben selber Klamotten gestaltet hat, zerrissen hat, irgendwie eben auch anders aufgenommen hat. Also das ist durchaus auch noch ein bestehender Ansatz.